Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute geht's um, Klammer, plötzlichen Erfolg oder plötzlich berühmt sein. Schauen wir mal, wo es genau hineingeht. Zu Gast ist nämlich der liebe Luke Andrews von der Luke Andrews Band. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Stage Café. Luke, bevor wir ins Thema gehen und schauen, was genau Erfolg bedeutet und wie sich das bei euch entwickelt hat oder passiert ist, kann man wohl eher sagen, möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, vielleicht was du genau in der Band machst und was die Band genau macht?
Sehr gern. Ich bin der Luke von der Luke Andrews Band. Die Luke Andrews Band macht Pop-Rock-Musik. Beeinflusst von sehr vielen Seiten, künstlerischer Seite, würde ich sagen, in den Anfängen war Jack Johnson sehr groß, dann sind wir so ein bisschen über die American Country Schiene, über Zac Brown Band und Chris Stapleton, bis hin zu Harry Styles dann kommen. Genau, dann war Corona und jetzt sitzen wir da quasi. Ich bin Musiker. Ich habe eigentlich Schlagzeug studiert in Eisenstadt am Konservatorium, spiele in der Band aber Gitarre und Klavier und sing und bin Studiobesitzer quasi. Genau.
Sehr cool. Du hast uns auch einen Song mitgebracht von deiner Band, dass wir auch wissen, wie sich die anhört, vor allem diese Kombination aus all diesen Genres und Artists. Magst du vielleicht ein paar kurze Worte über den Song verlieren, bevor wir ihn anhören?
Absolut. Cosmic Lullaby ist der Song, der jetzt erst rausgekommen ist. Und wir haben begonnen, jetzt in den letzten Singles Zitate von anderen Künstlern einzubauen. Und in Cosmic Lullaby haben wir den Herrn Beethoven zitiert. Die 9. Symphonie mit Ode an die Freude. Und das passt jetzt vor allem jetzt gerade bei Krieg und Hass und so extrem gut eine, weil die Ode an die Freude die zeitlose Botschaft von Zusammenhalt und brüderlich Schwesterlichkeit und Frieden trägt.
Sehr schön, dann hören wir gleich mal rein. A play we've never seen. Leave the world of push and shove. Escape to where we're dreaming of. This is just for us. This is just for us. Under the northern lights. Whoa. Luke, auch für dich. Wir wollen dich noch besser kennenlernen, vor allem auf einer nicht musikalischen Ebene, rein ganzes privat. Deswegen haben wir auch für dich den Fragenhagel. Das heißt, du darfst drei Fragen ziehen und kurz und knackig beantworten.
Welche Aufgabe würdest du sofort abgeben, wenn du könntest? Boah, darf ich mehrere sagen?
Gerne.
Ich würde, wobei mir Social Media gerade echt Spaß macht, Social Media abgeben. Gut, das ist jetzt wieder eigentlich ein Band- und Musikthema, aber das ist irgendwie so das Größte, was irgendwie auch am allermeisten Zeit braucht.
Verstehe.
Was ist das Beste am Älterwerden? Ganz ehrlich. Ich finde, dass man sich immer besser auskennt im Leben und dass man Sachen nicht ganz so ernst nimmt, wie man es vielleicht ernst nimmt, wenn man in den Teenage-Jahren sich fortbewegt. Wurscht wo, ob es jetzt im Beruf ist oder dann quasi, also damals beim Studieren oder im privaten Leben. Man wird einfach im positiven Sinne ein bisschen abgebrüht.
Im positiven Sinne abgebrüht, das klingt nach einem Song.
Stimmt's. welche Serienfigur wärst du gern für 24 Stunden und warum? Ich wäre gern der Sheldon Cooper für eine kurze Zeit.
In welcher Hinsicht?
ich würde gern das Gehirn mal austragen von ihm. Das ist so spannend, wie unterschiedlich Gehirne funktionieren. Und der hat so ein anders funktionierendes Gehirn, glaube ich zumindest, wie meines funktioniert. Und das wäre einfach spannend zu sehen.
Hm, verständlich, ja. Gut, jetzt kennen wir die alle ganz gut. Und wie es noch mit deinem Gehirn tickt oder ticken will, der perfekte Überleitung. Wie schon eingangs erwähnt, wir reden heute über den plötzlichen Erfolg, über Nacht erfolgreich sein, berühmt sein. Wie man das dann auslegen will, ist dann werden wir dann herausfinden. Ich möchte ein kurzes Shoutout machen an eine vorherige Folge, und zwar die Folge mit Tom Treint über Promotion. Da hat er abseits von Promotion schon ein paar Dinge gedroppt und fallen gelassen über eure Werdensgeschichte, Erfolgsgeschichte, Bandgeschichte. Die können wir natürlich jetzt nochmal aufgreifen und vielleicht unter anderem Licht beleuchten. Ja, kurzer Shoutout an der Stelle, also wenn euch dann noch mehr interessiert oder vielleicht vorab ihr euch ein bisschen Wissen aneignen wollt, hört auf jeden Fall dort rein. Ansonsten würde ich dich mit einer Eingangsfrage fragen. Vielleicht magst du uns auf die Reise mitnehmen, wie das bei euch damals war, dieses über Nacht erfolgreich werden oder in einem sehr kurzen Zeitraum erfolgreich werden. Wie hat sich das konkret bei euch ausgewirkt und was hat das damals für euch wirklich bedeutet? Wovon reden wir, wenn wir jetzt über diesen Erfolg oder das, was ihr damals erreicht habt, reden?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, das von unterschiedlichen Perspektiven quasi zu sehen. Weil unsere Perspektive, nämlich in der Band zu sein und das über Jahre zu machen, jetzt vielleicht nicht in der Luke Andrews Band, aber einfach in unterschiedlichsten anderen Projekten, ist ja quasi schon die Basis für das, dass es dann irgendwann unter Anführungsstrichen aufgeht. Und ich glaube, dass auch erfolgreich sein und berühmt sein zwar ganz unterschiedliche Sachen sind, weil wer definiert, was Erfolg ist. Und ich glaube, jeder und jede definiert Erfolg für einen selber einfach anders. Und berühmt sein, das hat sich, glaube ich, vor allem im Musikbusiness auch in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, extrem verändert, einfach auch wegen Social Media. Mhm. Was damals berühmt sein geheißen hat, mit quasi die Leute sind danach gerannt, überall hin und es war quasi die Spannung aus, wir wissen eigentlich nicht wirklich was über diesen Künstler, über diese Künstlerin, was nicht irgendwo in den Printmedien oder im Fernsehen verbreitet worden ist. Und jetzt in der Social-Media-Zeit warst eigentlich alles über diese Band oder über wen auch immer. Und ich glaube, wenn man diese Person dann im echten Leben trifft, ist es nimmer so spannend, glaube ich, wie es damals war, weil man sie ja eh quasi jeden Tag sieht, diese Person. Genau, das wollte ich irgendwie vorweg sagen, bevor wir da jetzt irgendwie über Berühmtheit oder Erfolg oder so irgendwas sprechen. Die Anfänge der Luke Andrews Band waren eigentlich quasi, also haben wir Zeit?
Ja, absolut.
Dann würde ich ein bisschen ausschweifen. Bevor ich quasi das eigene Projekt mit Tom gemeinsam, Tom Trent, in Angriff genommen habe, waren hunderte andere Projekte, die ich als Schlagzeuger absolviert habe, dann als Beatboxer in einer A Cappella-Band, dann als Body Percussionist in einer Body Percussion-Band, in einer Funk-Band, wo man bei der großen Chance damals, 2014 glaube ich war das, mit Frenzy Foundation eigentlich relativ weit gekommen sind. Das waren alles Projekte, die mich sehr geprägt haben, in unterschiedlichen Richtungen, nicht nur persönlichkeitsbildend, sondern natürlich auch irgendwie kommst du dann in dieses Musikbusiness rein und du vor allem bei so einer Fernsehshow wie bei der großen Chance lernst dann mal kennen, wie das halt da so ist, wie das so abläuft und dann ist man Wochen dort und dann checkt man sich das alles mal aus. Und das waren sehr wichtige Momente für mich, das mitzubekommen. Ich habe währenddessen in Eisenstadt Schlagzeug studiert und dort den Tom kennengelernt. Und uns ist damals schon die österreichische Musikszene für uns zumindest enden wollen vorkommen, weil wir extrem auf britische Musik stängern und sind beide eigentlich auch mit englischsprachiger Musik aufgewachsen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen einfach mal weg, wir wollen einfach mal eine andere Musikszene, eine andere Kultur kennenlernen und haben dann gemeint, gehen wir nach London. Und das ist dann, da ist dann so richtig die Luke Andrews Band quasi entstanden. Dann habe ich fertig studiert in Eisenstadt und Tom und ich haben alle Sachen gepackt und sind jetzt ohne großen Plan nach London gegangen. Tom als Bassist und ich als Schlagzeuger. Und wir wollten dort quasi als Bassist und Schlagzeuger Fuß fassen und halt in den fettesten Bands spielen, die man sich halt so vorstellen kann und die man selber halt als Jugendlicher hört. Und dann sind wir dort hingekommen. Zwei Freunde haben uns mit dem Auto dort hingebracht, weil wir natürlich einen Haufen Klumpert gehabt haben. Tom sein ganzes Bass und Verstärkerzeug und ich mein ganzes Schlagzeug. Wir haben dann unser Gewand und alles, was halt irgendwie wir gebraucht haben, in das Schlagzeug verpackt und haben uns dann auf den Weg gemacht und waren dort. Und es hat von vornherein jetzt keinen Plan gegeben im Sinne von, ich gehe auf eine Uni und studiere dort und lerne dort Leute kennen, sondern wir haben nichts gehabt. Wir waren dort und wollten uns quasi halt in die Musikszene hauen. Zuerst einmal ist es aber halt wahnsinnig schwierig gewesen, ein Bankkonto zu bekommen, wo man auch keine Wohnung hat und wo man auch keine Versicherungsnummer hat. Diese drei Sachen haben sie nämlich untereinander ausgespielt quasi, weil du kriegst keine Versicherungsnummer, wenn du kein Bankkonto hast und Wohnung und so. Also da haben wir mal die ersten eineinhalb Monate gebraucht, bis das irgendwie mal gestanden ist. Und dann ist es erst losgegangen ans Connecten und Songs schreiben. In meinem Fall war das dann echt das Schreiben des ersten Luke Andrews Band Albums aus einer Not heraus. Ich habe nämlich neben diesem kleinen Zimmer, das wir uns dann quasi gecheckt haben, habe ich mir keinen Proberaum mehr leisten können und durch das natürlich nicht Schlagzeug üben können. Und jetzt bin ich gesessen in meinem kleinen Zimmer und mir denkt, was mache ich jetzt? Und ich wollte schon immer mal eigene Songs schreiben und habe die Gitarre auch mitgehabt, weil ich mir gedacht habe, in London habe ich sicher Zeit, irgendwie quasi Gitarre spielen zu lernen. Und habe mich dann auf die Gitarre geworfen und habe zum Songschreiben angefangen. Und das sind dann Toms Meinung und meiner Meinung nach ganz gut geworden. Und so hat sich das Luke Andrews Projekt quasi aufgebaut. Und von dem Zeitpunkt an sind wir dann, wie das der Tom in seinem Podcast schon kurz erwähnt hat, haben einfach angeklopft bei einem Produzenten in London und sind vor der Tür gestanden, haben zwei Songs vorgespielt und gesagt, ja, cool, machen wir. Haben eine Finanzierung aufgestellt und sind dann im Studio gesessen. Und das war irgendwie so der Beginn des Luke Andrews Band Projekts. Und ab dem Zeitpunkt war es für uns auch motivierend zu sagen, hey, sogar in England gefällt wem der Song, der in diesem Musikbusiness schon sehr viel gemacht hat. Der hat mit Sting zusammengearbeitet und mit Britney Spears und keine Ahnung, die fettesten Namen. Und für uns war das natürlich mega, dann einen Produzenten zu finden, der schon so viel Erfahrung in dem Business hat. Und ab dem Zeitpunkt habe ich das Schlagzeug unter meinem Bett eigentlich stehen lassen und habe mich auf Songschreiben konzentriert. Und genau. Dann ist es weitergegangen. Soll ich weiterreden oder gibt es eine Zwischenfrage?
Gern. Eine Zwischenfrage, einen Zwischeneinwurf vielleicht. Das ist so von Anfang beleuchtet und von Außenwahrnehmung merkt man ja Luke Andrews, die Chartstürmer und die bei Simply White auf Tour waren. Und wo es auch der Tom und du jetzt schon zusammengefasst habt, war diese erste Songerfahrung im Studio. Jetzt fehlt nur das Puzzle dazwischen. Wie ist es dann von dem ersten Song in England zur Tour gekommen?
Absolut. Und das ist, was ich eingangs erwähnt habe, quasi von den unterschiedlichen Perspektiven natürlich anders wahrzunehmen, weil für uns war es bis zu dem Zeitpunkt, wo dann dieser Song eingeschlagen ist, das war Coming Home damals, 2018, ist sehr, sehr, sehr viel passiert und da ist sehr viel Hirnschmalz reingerannt und sehr viel Zeit reingerannt und sehr viel Tränen reingeflossen. Für die Außenwelt ist es so, jetzt ist der Song da, jetzt gibt's diesen Künstler und wow, der ist auf einmal da, wie kann das gehen so quasi? Und genau, eben von dieser ersten Studioproduktion, wo wir eben auch den Dave Clayton von Simply Red, den Keyboarder im Studio gehabt haben, haben wir uns dann gedacht, hey, das macht irgendwie wahrscheinlich Sinn, da reinzuarbeiten, weil wir gutes Feedback zurückkriegen. Und haben uns dann die zweite Hälfte unserer England-Zeit quasi wirklich diesem Projekt gewidmet und das ganze erste Album geschrieben. Und der Tom hat massiv genetzwerkt dort und von dieser Zeit zehren wir noch immer extrem. Das war 2016, jetzt ist 10 Jahre später, was echt arg ist und wie schnell das irgendwie auch vergangen ist. Genau, und dann ist aber für uns irgendwie der Zeitpunkt gekommen, unsere Family und unsere Freunde fehlen uns irgendwie schon, weil das ist natürlich, wenn du als junger Bub irgendwo hingehst und dir ein ganz neues Leben irgendwie aufbauen sollst, weil natürlich hast du dann nicht mehr so viel Kontakt zu Family und Freunde und natürlich ist dein ganzes Leben dann irgendwie anders. Haben wir uns gedacht, irgendwie ist es schon schade, abgesehen davon ist in Österreich zu leben einfach ein arges Privileg. Den Standard, den wir da haben, der ist Wahnsinn und den wollten wir dann irgendwie auch nicht aufgeben und haben gesagt, durch das Internet sind gerade eh einfach irgendwie alle verbunden und wir können auch in Österreich Musik machen und fliegen halt dann für Netzwerktreffen, für Aufnahmen und so nach London. Und sind dann echt Anfang 2017 wieder nach Österreich zurückgegangen, haben uns ins Studio geworfen und dieses Album, das dort entstanden ist, aufgenommen in Pinkerfeld beim David Biribauer im Studio. Das war eine sehr coole Erfahrung und haben zwei Freunde, die wir in London genetzwerkt haben, eben unter anderem den Dave Clayton, Simply Red Keyboarder und den Robbie McIntosh, Gitarrist, der für John Mayer und Paul McCartney gespielt hat. Also zwei Größen, die wir uns vorher nie erträumt hätten, dass die bei uns auf einem Album spielen, haben wir dann ins Studio geholt und da war unter anderem dann der Song Coming Home drauf. Und wie es dann, wie wir quasi dann geplant haben, was wir als erstes veröffentlichen, wie wir an die Öffentlichkeit gehen mit dem Album und so, ist uns dann quasi Coming Home am besten vorkommen, als ersten Song zu veröffentlichen. Und dann haben wir den Peter Panski gehabt, Manager und Booker, der echt gute Kontakte und also in dem Business einfach schon lange gearbeitet hat und der uns dann den Song mega promoted hat. Und genau, dann war das irgendwie von heute auf morgen im Ö3 und das war natürlich für uns Wahnsinn, weil da hat also vor 10 Jahren, nein, 2018 ist er rausgekommen, vor 8 Jahren, haben diese Radiostationen irgendwie doch noch ein anderes Standing gehabt, war das natürlich Wahnsinn und von da ist dann losgegangen und das war irgendwie wahrscheinlich von der Außenwelt betrachtet, so dieses Zack-berühmt-Ding.
Ich habe da jetzt sehr, sehr viele Punkte, auf die ich eingehen will. Ich will mir nur kurz vorziehen und den gleich wieder zu machen. Inwiefern war diese London-Zeit für euch relevant? Weil jetzt so im Nachhinein betrachtet zu sagen, gut, ich widme mich Vollzeit meinem musikalischen Projekt, gehe halt viel Netzwerken und klopfe bei Leuten an, die es aufnehmen wollen, unabhängig von dem Name-Dropping der Leute, die das dann involviert waren, ist ja das was, das kann ja überall machen, dafür muss ich nicht woanders hingehen. Was war, also aus jetziger Sicht, War das dann auch so, dass man sagt, eigentlich hättest du es euch sparen können, oder war das für dich so ein Thema, dass man sagt, oder hat das andere Gründe gehabt, dass du sagst, okay, das war auf alle Fälle sehr essentiell, unabhängig davon, dass dort die richtigen Leute gesessen sind, zufällig, dass sie halt woanders hingefahren sind?
Das war für uns absolut essentiell. Ich glaube, es war jetzt gar nicht so, diese Stadt London, die es gebraucht hat. Es hätte genauso irgendwo anders sein können. Für mich persönlich war es persönlichkeitsbildend einfach wahnsinnig bereichernd, weil du gehst in ein anderes Land, das ist nicht deine Muttersprache, du kannst nicht Papa oder Mama jederzeit anrufen, weil die wissen es nicht besser. Du stehst auf deinen eigenen Beinen, du wirst ins kalte Wasser geworfen und musst bzw. willst was machen aus dieser Zeit und lernst durch das, also ich habe durch das einfach am allermeisten gelernt. Also in diesem Jahr, ich konnte mich nicht an ein Jahr erinnern, wo so viel weitergegangen ist, wie in diesem Auslandsjahr, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also auf der einen Seite persönlichkeitsbildend und auf der anderen Seite natürlich musikalisch. Der britische Musikmarkt ist genau das, mit dem wir auch hörtechnisch aufgewachsen sind quasi. Und wo wir unsere Musik auch eher sehen wie in Österreich. Und das war natürlich mega, in diesen Musikmarkt einzutauchen. Und es funktioniert auch ganz anders dort. Das ist irgendwie eher ein Miteinander, habe ich das Gefühl, zumindest damals gehabt. Weil ein Dave Clayton muss nicht mit zwei Jungs, die von irgendeinem kleinen Dorf in Österreich kommen, im Studio sitzen und das für keine Gage machen. Also den ersten Song, den er bei uns eingespielt hat, hat er echt einfach gratis eingespielt, weil er gesagt hat, es taugt ihm. Und einfach solche Menschen kennenzulernen, war so sinnvoll für uns zu dem Zeitpunkt. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das in Österreich, dass diese Menschen in Österreich nicht gibt. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es in Österreich irgendwie oft ein bisschen mehr Übung, Technik braucht. Genau, also diese zwei Punkte von persönlichkeitsbildend und musikalisch. Und ich würde jeder und jedem raten, die irgendwie einen ähnlichen Plan haben. Aber muss nicht einmal ein ähnlicher Plan sein. Es kann, also das ist so und so bereichernd, einfach mal woanders hinzugehen und ein bisschen Vollgas out of the comfort zone.
Verstehe ich voll, ja. Wir haben ja schon immer wieder jetzt, oder vor allem du, über dieses Eindrucksthema geredet, dass so von außen der Eindruck entsteht, hey, Luke Andrews Band, ja, die waren plötzlich da und sind berühmt und dann gingen jetzt mit Simply Red auf Tour. Und wenn man jetzt von unseren fiktiven jungen Band ausgehen, die gerade am Beginn ihrer musikalischen Karriere steht und sagt, geil, sie wollen mehr, sie wollen da jetzt, und dafür ist ein berühmt oder erfolgreich werden, sie wollen da Songs releasen und das und das als Ziele erreichen, möge ja dieser Druckschluss oder dieser Eindruck entstehen, ja, so wie die Luke Andrews Band, dann hole ich mir halt ein paar geile Leute aus London und spüre halt beim Piri beim Studio ein, blech ein paar Tausend, damit das alles funktioniert und dann frage ich noch einen guten Promoter für drei und dann läuft die Hitten so in der Richtung. Also da können ja diese Druckschlüsse entstehen, dass man halt mit viel Namen und Standing und Ruhm und Geld das eh irgendwie erreicht. Und da hat jetzt noch nie jemand dran gedacht, dass euer Song einfach ein fucking guter Song ist zusätzlich. Das auch nicht plakativ ist, weil nur einen Song zu schreiben und den zu promoten und dann zu sagen, Ö3 spielt dann auf Platz 1, ist jetzt auch nicht so das Wahre. Aber vielleicht, eben weil du auch das Thema schon erwähnt hast, dass die Leute das gemacht haben, weil sie es gern gemacht haben und ihr die jetzt nicht gebucht habt, weil die halt so gut waren und dann wird der Song fix was dann. Es waren halt eigene Heroes, es war für euch eine Freude und eine Ehre, aber das war jetzt keine Voraussetzung, dass das alles passiert. Und ich glaube, das ist ja das Wichtigste, dass man halt das im Hinterkopf behält, vor allem wenn es um Erfolg geht und man dann sich auch noch vergleicht. Es ist immer schwierig, es mit einem Aspekt sich zu vergleichen, ohne die Geschichte davor zu kennen, weil dass die Leute mit euch gespielt haben, das war das Jahr, das ihr daran gearbeitet habt, zu netzwerken, euch einfach dort auf den Markt zu werfen und zu sagen, wir machen das, wir sind das. Und das ist halt etwas, wo man sagt, gut, wenn man das jetzt nicht hat oder nicht machen will, was wäre die Alternative, was kann man dann machen, ohne sich jetzt da in diesen Trugschluss zu verlieren, zu sagen, ich muss mal die Leute buchen und dann wird das schon was. Aber ich glaube, das ist ja das, was du auch vorher gesagt hast, dieses, keiner sieht diese jahrelange Hirnschmalz, Schwitzen, Bluten, Weinen, die dahin führen, jeder sieht nur, da passiert was und ab dann geht es steil bergauf scheinbar.
Absolut. Und das große Problem, und dann auch wieder, also es ist kein Problem, dass es einfach kein Rezept gibt. Hm. Es gibt es einfach nicht. Jede Band findet einen anderen Weg, beziehungsweise muss einen anderen Weg finden, weil man erstens weiß man es nicht. Diese ganze Basis, die man sie quasi aufbaut, die kannst du nie nachvollziehen von einem Act, wenn es quasi funktioniert hat. Deswegen muss man sich sowieso irgendwie diese Sachen zusammenpicken, die für einen halt irgendwie stimmig klingen. Und für uns war halt einfach stimmig, beziehungsweise hat sich für uns das so ergeben, weil wir von Anfang an zu zweit waren. Wir haben uns gegenseitig gepusht, wir haben uns gegenseitig aufgeholfen. Und also wenn das jeder von uns allein nicht gemacht hätte, dann wären wir vermutlich eh nicht da, wo wir sind, beziehungsweise mit Sicherheit irgendwo anders. Und das ist das Spannende, diese Synergien, die sich dann aus der Motivation, aus der Bereitschaft, da Vollgas reinzuhackeln, sich ergeben. Und bei uns hat sich so ergeben, wir sind, also Tom und ich, wir sind zwar komplett unterschiedliche Menschen und durch das können wir aber zwar sehr unterschiedliche Seiten quasi abdecken. Und das hat sich für uns einfach quasi auf der einen Seite mit Netzwerk und auf der anderen Seite mit eher dem kreativen Ding irgendwie gut ergeben, dass wir dann eben mit Leuten aus England zusammengearbeitet haben. Und genau, aber das heißt natürlich auf keinen Fall, dass es nicht Millionen andere Wege gibt, bekannt zu werden, erfolgreich zu werden, was auch immer natürlich Erfolg hast. Mhm.
Wir reden ja oft von der Tatsache, dass ja Musik oder im Musikbusiness sein oder halt langfristig erfolgreich und vor allem glücklich im Musikbusiness sein ein Marathon ist. Das ist nichts, was man über Nacht machen kann. Und das ist nichts, was man jetzt auch unterstreichen kann anhand dem, was wir von Luke Andrews Band gelernt haben, das tatsächlich so passiert ist. Man sieht das zwar immer, dass es über Nacht erfolgreich wird und plötzlich chartet, man sieht nicht, was davor eine jahrelange Arbeit passiert. Deswegen, Musik ist ein Marathon, das ist etwas, was wir oft hören in unterschiedlichen, in anderen Folgen, in anderen Kontexten. Und es scheint immer so, wie wenn es ein kurzer Sprint ist, Leute werden über Nacht erfolgreich und stehen dann da. War das dann, also das, was ihr erreicht habt, diese Chartplatzierung, auch diese Tour, war das etwas, wo man sagt, das war ein Sprungbrett, das ist jetzt könntest du davon leben, weil der Eindruck möge da sein, dass man sagt, gut, jetzt haben sie jetzt ihre Jobs gekündigt, sitzen irgendwie in den Villen in Döbling und sind jetzt, können sich zur Ruhe setzen, weil sie quasi das jetzt geschafft haben, was andere sich als Lebensziel setzen, als musikalisches Lebensziel setzen. Wie war das dann für euch nach dieser Zeit oder vor allem nach dieser Chartplatzierung, nach dieser Tour? Wie seid ihr dann da gestanden oder wie habt ihr das nutzen können, dieses Potenzial?
Also so ist es absolut nicht, dass wir uns ausruhen können auf dem, was wir verdienen, weil wir verdienen echt nicht viel mit der Luke Andrews Band, um das jetzt vorweg mal zu sagen. 2018, wie der Song ausgekommen ist und 2019 haben wir sehr viel gespielt. Das war, also unter anderem die Live-Szene war für uns ein großes Sprungbrett, einfach auch zu Leuten zu kommen. Da haben wir dann natürlich auch ein bisschen was verdient, weil da kriegst du dann natürlich gute Gagen und beziehungsweise Tantiemen dann von den Live-Auftritten und dann Radio-Airplay und da sind halt dann einige Sachen zusammengekommen, die super waren und es war definitiv das erste Sprungbrett, um quasi einmal Öffentlichkeit, um in der Öffentlichkeit zu sagen, hallo, da gibt's eine neue Band. Und der Name Luke Andrews war damals dann schon irgendwie, also man hat gemerkt, ja, Leute erinnern sich an diesen Namen oft dann nicht durch die Musik, sondern einfach durch das, dass er halt des Öfteren in den Medien dann kommuniziert worden ist. Und das hat schon was gebracht, das war schon super. Und wir haben dann in dieser Zeit neben unseren anderen Jobs quasi halt die Luke Andrews Band aufgebaut. Und das war dann, ich kann mich sehr genau erinnern, im März war quasi das erste Ö3 Airplay. Und es war nicht so, dass Up-Down quasi abgegangen ist, sondern wir haben ab März jede Sekunde, die wir irgendwie gehabt haben, in diese Band reingebuttert. Wir haben quasi alles aufstellen müssen. Wir haben noch kein Merch gehabt, wir haben keine Website gehabt, wir haben Social Media so halbwegs gut betrieben. AKM-Anmeldungen, LSG-Anmeldungen, da kommen tausende Dinge dazu, an die man vorher nicht denkt, die aber im Musikbusiness echt wichtig sind. Und das haben wir dann alles halt selber machen müssen und dann haben wir uns überlegt, wie tun wir mit Label? Das erste, also Coming Home ist auf einem anderen Label veröffentlicht worden, ob Laura, also ob dem zweiten Song, haben wir dann im Eigenlabel veröffentlicht. Das muss man sich natürlich auch auschecken, wie das funktioniert. Also dann 100.000 Sachen dazukommen, die dann niemand gesehen hat, aber die da irgendwie halt dazugehört haben. Und ich glaube, das war prinzipiell eine sehr gute Basis, sich von dem Musikbusiness, sich da quasi mal reinzuschnuppern, wie das überhaupt funktioniert, was man da alles braucht und wie was waren. Und wir haben von Anfang an eigentlich keine großen Plattenfirmen gehabt, keinen großen, also euer Promoter schon, Peter Panske hat uns da sehr unter die Arme gegriffen, aber wir haben irgendwie nie an Musik vorgekriegt, wir haben irgendwie immer schauen müssen, wie finanzieren wir das nächste Ding jetzt und also es sind urviel Sachen dazugekommen, wo wir uns halt dann quasi den Arsch aufgerissen haben, dass das halt so bleibt und das ist für die nächsten 2 Jahre dann sehr gut gegangen. Trotzdem hat es nicht annähernd ausgereicht, dass man nur von dem lebt. Alle in der Band haben eigentlich nebenbei dann noch eine andere Geschichte gehabt, wo man halt wirklich einfach regelmäßig Geld verdient. Und dann kam Corona und hat uns dieses Sprungbrett wieder ein bisschen abmontiert. Das war für uns, also für uns, für alle, sicher eine sehr schwierige Zeit. Da ist natürlich der ganze Live-Bereich dann zusammengebrochen und das war dann genau das, wo wir dann auf einmal kein Geld mehr verdient haben. Man muss dazu sagen, Österreich ist ja da eh mega mit Förderungen und wir haben dann trotzdem durch das, dass wir 2018 und 2019 recht gut verdient haben, sind wir natürlich da in eine gute Klasse eingefallen, um Förderungen beziehen zu können. Das war super. Im ersten Moment war Corona eigentlich auch nicht so schlecht für uns, weil wir haben irgendwie mal durchatmen können und haben uns auf die Songs konzentrieren können und du sitzt dann im Studio und also in deinem kleinen Aufnahmestudio quasi und machst und kannst bisschen eher auf die Songs eingehen, weil vorher war einfach keine Zeit, dass du dich nur auf die Musik konzentrierst, weil halt tausend andere Sachen zu tun waren. Und das war dann am Anfang irgendwie ganz cool. Dann haben der Tom und ich, wir haben dann ein eigenes Studio gebastelt im Keller meines Elternhauses. Gibt es einen großen Raum und den haben wir für uns beansprucht und haben da ein Studio eingebaut und seitdem gibt es quasi die Andrews Studios. Also wir haben dann versucht, aus dieser schwierigen Zeit halt doch das Positive herauszunehmen und haben dann auch das dritte Album dort aufgenommen und gemischt und so. Genau, aber es hat uns trotzdem irgendwie halt dieses Live-Ding zusammengehauen. Und ab Corona haben wir uns dann für 2 Jahre wirklich schwer da und haben irgendwie nicht gewusst, was wir tun sollen. Und ich habe dann immer mehr bin ich vor der Musik, das eigentlich von Beginn an meines Lebens der zentralste Anker war, den ich je irgendwie gehabt habe, habe dann zu zweifeln begonnen und man denkt, weiß nicht, ob das für die Zukunft das Richtige ist. Und weil du sitzt dann halt nur im Studio und du machst dann nur Songwriting und das war dann auch alles online, du hast keine Leute mehr, das ist alles irgendwie zusammengebrochen in meinem Kopf zumindest. Und habe dann eigentlich für mich schon entschieden gehabt, dass ich eine Zimmererlehre beginne. Mhm. Und habe mit dem Gedanken schon länger gespielt, weil ich bin handwerklich relativ begabt, würde ich sagen. Und wollte immer schon mal irgendwie was mit Holz machen. Und an dem Tag, an dem ich Tom gesagt habe, dass ich jetzt was anderes machen muss, weil ich halte es nicht mehr aus, 2 Stunden später ist einfach diese Simply Red Management-Anfrage einer gekommen und dann waren wir auf Tour mit denen. Und das war dann irgendwie für mich Schicksal. Also, obwohl ich nicht kein sehr esoterischer Mensch bin und an solche Sachen nicht wirklich glaube, habe ich mir dann gedacht, das muss irgendein Zeichen sein. Und ich kann jetzt nicht aufhören, Musik zu machen. Abgesehen davon war dann eh keine Zeit mehr, weil dann war quasi Simply Red Support Tour am Programm. Genau, und das war dann das nächste Sprungbrett, das uns wieder weitergebracht hat. Und ich glaube, so ist es wichtig, auf die unterschiedlichen Sprungbretter zu warten, beziehungsweise darauf hinzuarbeiten. Wir haben mit dem Willi Resetaritz, mit dem Osban Kurti, während der Aufnahme vom ersten Album relativ viel zu tun gehabt. Und das war immer ein arger Unterstützer der Luke Andrews Band. Und er hat gesagt, man muss dem Glück genügend Angriffsfläche bieten, damit es irgendwann andocken kann. Und mit dem gehen wir eigentlich seit der ersten Luke Andrews Band Stunde im Kopf durch die Welt. Weil ich finde, dass es einfach dass es so gut passt, wenn man wirklich hart dafür arbeitet, dann passiert es irgendwann, dass das Glück kommt.
Was für mich wichtig ist, wichtig zum nochmal unterstreichen ist, was du gesagt hast, dass es gut ist, auf das Sprungbrett nicht zu warten, sondern darauf hinzuarbeiten. Weil für mich, was die eine Schattenseite von Erfolg ist, ist immer eine Fallhöhe. Weil wenn man Erfolg hat, gibt es immer so ein bisschen einen Push. Es überspringt mehrere Schritte einer Karriereleiter, die ich von alleine tun hätten müssen. Aber je mehr ich davor dafür getan habe, desto weniger tief kann ich dann fallen, wenn dieses Sprungbrett oder diese Welle wieder abflaut. Also wenn es dann weggezogen wird oder wie es vorher gesagt, abgebaut wird. Wenn ich davor viel dafür gemacht habe, dann ist die Fallhöhe geringer, weil dann falle ich zurück auf den Fleck, wo ich vorher war und ich kann quasi weiterarbeiten. Wenn das aber wirklich so ein Übernacht-Ding ist, so wie du auch gesagt hast, und dann muss man sich vor allem um Anmeldungen kümmern, um Social Media, um Homepage kümmern, dann ist die Fallhöhe natürlich viel größer, weil vorher weniger Basis da war. Das, ich finde es so toll, dass du das vorher dann erwähnt hast mit, es ist toll, darauf hinzuarbeiten, weil das inkludiert schon, dass ich mir eine nachhaltige Basis schaffe, diese Angriffsfläche für das Glück zu erhöhen. Und wenn das Glück dann anbeißt, dann kann man sich davon mitziehen lassen. Wenn man dann irgendwann, wenn das dann abflaut, dann steht man trotzdem solide da. Man kann mit dem was machen. Wenn es nicht passiert, cool, und fährt man wieder zurück. Aber natürlich, wenn die Angriffsfläche jetzt nicht da ist oder die Basis nicht da ist und man hat Glück und man tut halt irgendwie, wurstelt sie durch, kommt halt leider sehr oft dann das, dass man mit dem überfordert ist, viel tiefer fällt oder dann irgendwo sogar abdriftet in Alkohol oder Drogen, wenn man sagt, ich stehe nicht da, ich habe kein stabiles, solides Umfeld und ich weiß mit dem nicht zurechtzukommen, deswegen suche ich mir irgendwie eine kurzfristigen Aushilfen oder Auswege.
Absolut. Und genau diese Basis ist das, auf was man bauen kann und muss. Also können muss eigentlich. Ja. Voll. Und da kommt natürlich auch, da kommen natürlich auch Freundschaften und Familie dann ins Spiel. Ich darf mich sehr glücklich schätzen, dass ich eine funktionierende Familie habe und einen stabilen Freundeskreis, die mich nach schwierigen Zeiten immer wieder auffangen. Und wenn irgendwas mal nicht funktioniert, na dann fällt man halt in deren Arme. Das ist ein großes Privileg, von dem ich eigentlich immer zehren kann und deswegen mich wahrscheinlich auch so gut auf das Berufliche fokussieren kann. Also das weiß ich sehr zu schätzen und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Teil auch von Toms und meinem Erfolg.
Tom hat ja damals in seiner Folge, bei der Folge Promotion ja auch ein bisschen erwähnt, wie es um die Tour gegangen ist. Er hat ja sehr viele Einblicke uns gezeigt, wie das dann war, Backstage, Behind the Scenes, im Alltag, nicht nur dieses auf der Bühne stehen vor zigtausenden Leuten, sondern dieses Runterkommen, Dinge machen, irgendwo hinlaufen und schauen, dass man nicht irgendwo dagegen läuft, währenddessen dann kurz Social Media machen und schauen, dass das Zeug ausgeräumt wird. Und er hat dann erwähnt, dass es danach aufgrund von diesem argen Stress und dieser Kumulation an Dingen, die passieren und dieser wenigen Zeit, das zu reflektieren, so kurzfristig ist am Kriseln war, dass er sagt, okay, wenn ihr euch nicht irgendwie schon vorher so eine Basis gehabt hättet, dann wäre es einfach auseinandergegangen. Vielleicht kannst du da noch ein paar Eindrücke oder ein paar Gedanken dazu sagen.
Absolut, das war kein kurzes Unterfangen, ehrlich gesagt, sondern es hat einfach ein Jahr gedauert, bis diese Tour aufgearbeitet war. Wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir davon ein bisschen Abstand genommen haben, bis wir alle persönlichen Dinge, die wir auf Tour nicht angesprochen haben, das war wahrscheinlich das größte Problem, weil wir einfach quasi funktionieren wollten und noch nie eine Tour in dieser Dimension erstens auf die Beine gestellt haben und zweitens durchlebt haben. Wir haben nämlich 21 Shows in den größten Hallen Europas spielen dürfen als Simply Red Support. Und da kommen natürlich eigentlich einige persönliche Dinge auch auf, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Wir haben in der Band dieses Ausmaß an du biegst ständig aufeinander einfach noch nicht durchlebt und da kommen Sachen auf, die vielleicht Redebedarf gehabt hätten und wir haben aber wahrscheinlich nicht sehr reflektiert einfach versucht, dort drüber zu arbeiten und über das irgendwie drüber zu stehen und zu sagen, hey, passt schon, wurscht, tun wir weiter. Nur, dass wir diese eineinhalb Monate irgendwie umbringen. Und das ist uns dann nachher natürlich am Schell gefallen. Und diese Tour hat die Band massiv verändert in viele Richtungen. Und da war dann der Schlüsselpunkt die Lilly, die bei uns Marketing und Kommunikation und so ein bisschen die Vogelperspektive der Band ist. Hat dann gesagt, hey, ihr habt so eine arge Basis aufgebaut, das macht keinen Sinn, dass man das jetzt nicht weitermacht und quasi get over it und kommt. Und dann haben wir Another Start, also mit der Single Another Start sind wir dann 2024 oder 23, ich weiß es jetzt nicht, wieder reingestartet in eine neue Ära. Voll. Und da hat sie jetzt wieder echt viel da, auch persönlich, also Schlagzeuger und Gitarrist, sind dann voriges Jahr ausgestiegen. Das war sehr unerwartet. Aber ja, das sind alles Dinge, die Band wachsen lässt und die diese Basis immer weiter aufbauen.
Was jetzt für mich als Außenstehender, der es zum ersten Mal hört, aber diese Geschichte mit Simply Red Tour schon mal auf alle Fälle miterlebt hat oder nicht miterlebt, wahrgenommen hat, dieses, ich habe ein Jahr gebraucht, das zu verarbeiten. Normalerweise als aufstrebender Musiker denkt man, nach einer Tour, da geht es Vollgas weiter, da kann man dann nach dieser internationalen Tour, seine eigene Tour, Inland starten und dann weiter und nächstes Album droppen, zack, zack, zack. Aber wenn ihr sagt, ihr habt ein Jahr gebraucht, eigentlich danach, das klingt nach absoluter Stillstand, Pause, das Projekt gibt es einfach mal nicht, weil ihr persönlich so viel zu tun gehabt habt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es im Raum gegeben hätte oder Möglichkeiten gegeben hätte, dass man das während der Tour klärt mit Off-Days und dort irgendwie dann Klausuren macht, dass man da schaut, dass man beieinander bleibt. Oder ob das einfach so eine Tatsache ist, wenn man das zum ersten Mal macht, dass dann Persönlichkeiten so stark aneinandertreffen, dass man halt, wenn man nicht wirklich gesettelt in seinem eigenen Leben ist oder als Band, einfach diese Zeit in Anspruch nehmen muss, aber dann bringt in gewisser Weise dieses Sprungbrett ja auch nichts, weil wenn man das dann Vollgas weitergeben hätte, dann wäre wahrscheinlich die Band nur ärger auseinandergegangen, weil man dann auf diesen Erfolg so aufgebaut hätte, aber diese Brüche im Hintergrund einfach viel tiefer geworden wären. Ich weiß nicht, muss man das nicht weit ausführen, was du nicht magst, aber ich glaube, dass das gerade für Bands sehr wertvoll sein kann, irgendwie, wenn du uns da hinter die Kulissen mitnimmst, warum oder welche Dinge dann wirklich in solchen Situationen auf Tour oder dann danach Probleme geben, einfach damit man das selber halt dann, wenn man in diese Situation kommt, zur Frage stellen kann, sind wir so weit, wird das bei uns problematisch oder was können wir dagegen tun, dass es nicht so wird?
Also zuerst mal dieses Sprungbrett, das wir uns erhofft haben durch die Simply Red Tour, war nie so hoch, wie es dann im Endeffekt gekommen ist. Wir haben natürlich geglaubt, ja super, Simply Red Tour, da werden nachher die Major Labels anklopfen und du kannst dich nicht mehr da wehren vor Business-Geschichten. Null, ist null passiert. Wir haben quasi, also null natürlich auch nicht, wir haben versucht dann eben durch diese Story Majors anzuschreiben und Labels anzuschreiben und in dem Musikbusiness, obwohl wir persönlich irgendwie, obwohl man gemerkt hat, da passt irgendwas nicht, haben wir geschaut, dass wir tausend Dinge machen, um eben dieses Sprungbrett zu nutzen, aber es ist einfach nicht gegangen. Es ist einfach nicht gegangen. Wir haben es ist keiner aufgesprungen, wir haben nicht mehr gespielt deswegen. Also selbst dieses Sprungbrett, dieses riesige Sprungbrett, es heißt nicht, dass ab dem Zeitpunkt dann komplett abgeht und man sich zurücklehnen kann und irgendwie nichts mehr tun muss, so quasi. Und das war wahrscheinlich unter anderem auch ein Thema, warum wir dann gesagt haben, Alter, jetzt haben wir so eine fette Promotion gekriegt, warum ergibt sie aus dem nichts? Und das war dann natürlich zusätzlich aus dem persönlichen Ding noch ein Schritt weiter in die Tiefe. Und wir haben natürlich auch gewusst, noch so am Höhenflug, wie man es eh überall hört, dass dann nachher ein Loch kommt. Und wir haben uns auf dieses Loch vorbereitet. Aber dass das Loch so tief war und dass man da so lang an einer Leiter basteln muss, dass man da wieder rausgerollen kann, haben wir uns nicht gedacht. Und um die Frage zu beantworten, also versuchen zu beantworten, was man quasi machen kann, wenn man in dieser Situation ist. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, alles ansprechen, was in den Sinn kommt. Alles besprechen. Und wenn es noch so ein schwieriges Thema ist und wenn es noch so unangenehm ist, über das zu sprechen, dann ist halt eine Show nicht so leibend. Davor die restlichen umso leibender. Das hätten wir definitiv einfach machen sollen. Einfach, wie du sagst, Klausuren machen zwischendurch und sagen, hey, das können wir so weitermachen, das machen wir auf keinen Fall so weiter, weil da zerfetzt es uns. Und genau, da waren wir alle einfach so voller Adrenalin, dass wir in einem Tunnel waren und das einfach nicht gesehen haben.
Kann ich nur unterstreichen. Aus sehr vielen eigenen Erfahrungen auch, das kann so schnell gehen, dass man einfach sagt, tut mir schnell, passt schon, und man dann währenddessen einfach Bandmitglieder angelehnt lässt, wo man glaubt, das passt eh, aber dann ob es die Mitentscheidung, die Mitsprache und das Ansprechen ausgelöst hätte oder nicht, weiß man natürlich nicht, dann kann man auch den Leuten nicht vorwegnehmen. Deswegen kann ich das nur unterstreichen. Man kann nie zu wenig über Dinge reden. Und wenn man zum 15. Mal sagt, das passt eh, oder? Und alle sagen, ja, dann passt es eh. Weil vielleicht hat sie sich beim 14. Mal schon für jemanden geändert und der hätte es vielleicht angesprochen und will nicht oder traut sich das nicht. Und wenn das jemand anders in den Raum stellt, ermöglicht es den Raum, Dinge einfach anzusprechen. Und das muss jetzt keine persönlichen groben Umstände bedeuten, es können einfach bandinterne Dinge sein und gerade dieser Band- oder Musikventil für manche, was persönliche Erfahrungen, Psyche oder einfach Träume und Wünsche bewirkt und andere, die das als Business sehen und andere und wieder andere, der das dann als Ventil sieht, entscheiden dann Dinge auf unterschiedlichen Gründen und wenn das dann nicht gut miteinander harmoniert, fühlt sich der eine oder andere dann einfach hintan stehend. Dementsprechend kann ich das sehr gut unterstreichen. Worüber ich noch voll gern reden würde, ist so das Thema, das ist ja schon am Anfang gesagt, was ist überhaupt Erfolg oder was ist berühmt sein? Das sind zwei unterschiedliche und sehr individuelle Dinge. Kannst du vielleicht aus dieser Zeit, aus diesen Meilensteinen, die ja andere sich ja setzen und froh sind, wenn sie es überhaupt erreichen, für euch war das so ungefähr Anfang oder Mitte eurer Bandgeschichte als erreichter Meilenstein. Was ist jetzt für dich oder für euch Erfolg oder berühmt sein oder was kannst du dir aus diesen Erfahrungen mitnehmen, damit du dir dann für zukünftige Meilensteine und Ziele quasi das besser setzt?
Ich bin oft schlecht in Dinge zu feiern, die man geschafft hat. Mhm. Weil man irgendwie so im Tun ist, dass man das dann, dass man diesen Moment, wo man was geschafft hat, irgendwie dann einfach quasi verfliegen, also nicht verfliegen lässt, aber halt auch nicht angemessen feiert. Und in der Zielsetzung ist es dann oft, aber also vor allem im Musikbusiness ist es, finde ich, extrem schwierig, sich Ziele zu setzen, weil du kannst nicht, wenn du da Waschmaschinen promotest, dann kannst anhand der Verkaufszahlen irgendwie sagen, die Waschmaschinen verkauft sie super und keine Ahnung, wenn es noch nicht ganz so funktioniert, wie man das Programm vielleicht noch ein bisschen umbauen, aber in der Musik ist es, oder in der Kunst ist es so ein individuelles Ding. Natürlich kann man Musik auch messen in Streaming-Zahlen oder sonst was, aber da kommen oft ganz andere Dinge einer, von denen man nie gedacht hat, dass sie einer kommen können, irgendwelche Kooperationen oder was weiß Gott. Und die Zielsetzung dahingehend ist, finde ich, urschwierig. Also wir haben, Tom und ich, haben ein gemeinsames Ziel definiert während unserer Zeit in London, dass wir einmal in der Royal Albert Hall in London quasi spielen wollen. Und das schwebt irgendwie so über dieser Band schon immer. Und das ist natürlich ein sehr weit entferntes Ziel. Glauben wir zumindest, keine Ahnung, kann wahrscheinlich auch in 2 Wochen, kann nicht. Aber umso schwieriger ist es, finde ich zumindest, in diesem Musikbusiness, sich Zwischenziele zu setzen. Natürlich kannst du jetzt setzen, du willst, dass die nächste Single einfährt und dann spielen wir das und dann spielen wir dort und im Fernsehen machen wir dann das. Aber so funktioniert es leider nicht. Deswegen nehme ich mich oft selbst jetzt an der Hand und sage, hey, das ist gerade echt cool, was wir da geschaffen haben. Feiern wir das einmal, gehen wir irgendwo hin essen oder so, oder keine Ahnung, lassen wir uns irgendwo hin einladen oder keine, weiß nicht. Und genau, also einfach diese Zwischenzeile, Ziele zu feiern, möchte ich mir auch für mein zukünftiges musikalisches Leben vornehmen.
Das ist ein sehr schönes Ziel. Ich glaube, etwas, was sich jeder oder jede irgendwie mitnehmen kann. Das kennt man sehr gut, dass halt alles sehr schnelllebig ist und Dinge einfach sehr schnell vorbei sind und man sich im Nachhinein wünscht, hätte das doch eher im Moment genossen, als wir im Nachhinein durch Fotos jetzt mir versuchen, das wieder herzuholen. Und nur zur Royal Albert Hall und zur Zielsetzung ist es ja oft so dieses, wenn so für viele heimische Artists ist so eine internationale Tour, also eine Europa-Tour quasi so das eines der größten Ziele, neben alle großen Bühnen im Land abklappern und spielen. Wenn man das Ziel Royal Albert Hall ist, dann ist ja Simply Red Tour ja etwas davor, kann man ja sagen. Und das finde ich interessant von dem rein von dem Headspace, den man sich dann begibt, welche Ziele man sich setzt. Wenn jetzt halt irgendwie Frequency das größte Ziel ist, dann ist natürlich eine internationale Tour noch viel, viel höher drüber. Je nachdem, ob man mehr als international oder national sich fokussiert oder aufsetzt. Aber deswegen finde ich, nur so als Seitenhieb, finde ich es sehr interessant, das zu vergleichen mit Zielen von meinen eigenen Projekten oder von anderen Projekten, die ich halt kenne, und Dinge, die man erreicht hat oder versus nicht. Oft verfolgt man dieses, Diane ist schon so happy, wenn es ein TV-Interview gibt und ist sau unglücklich, wenn sie nur 100.000 Klicks auf Instagram hat. Der andere denkt sich, was, 100.000, what the fuck? Hat aber 10 Radio-Rotations, die ihn oder sie wiederum nicht interessieren. Und das ist so total individuell und total interessant, wenn man es dann vergleicht. Und das haben wir wieder beim Vergleichsthema. Und man vergleicht dann irgendwie alles und wird dann automatisch unglücklich, wenn man alles vergleicht. Und man sieht dann nicht alles, was davor passiert ist oder was sonst noch einfließt. Und entscheidet sich halt sein eigenes Ding auszusuchen und zu sagen, das ist es. Und wenn ihr was vergleicht, dann nur das und das andere halt ausblenden, was natürlich auch sauschwierig ist.
Absolut, wir sind echt nicht gut in Streaming-Zahlen. Also klar, es kommt jetzt wieder darauf an, wie man es vergleicht, sowieso, aber wir brauchen da halt einfach auch wen, der uns da unterstützt und der uns das quasi ein bisschen pusht. Also wir haben auf der einen Seite im Live-Bereich echt fette Sachen gespielt mit Ziggo Dome Amsterdam vor 18.000 Leuten oder in München in der Olympia-Arena. Also es ist echt arg, das auch selbst auszusprechen, das getan zu haben. Aber wie vorhin schon gesagt, man ist dann selber in so einem Tunnel drinnen, dass man dann irgendwie quasi diese Meilensteine dann gar nicht so wirklich wahrnimmt. Weil das passiert dann und im Affekt, da muss man dann an 7.000 andere Sachen denken, weil du bist ja als Artist nicht nur auf der Bühne und spielst deine Musik, sondern da kommen ja 100.000 andere Sachen dazu. Und das ist oft dann einfach ein bisschen schade, dass man das nicht mal wertschätzt.
Ich würde nur gern, ohne jetzt auf einer negativeren Note, ist jetzt nicht negativ, aber wir sind so eben für diesen Vergleichen und Sprungbretter verpassen und Dinge, die halt nicht passiert sind oder man sich wünschen würde. Und ich glaube, da kann jeder oder jede, die das hört, jetzt auch ein bisschen mitfühlen mit Dingen, die man halt sich irgendwie vornimmt, aber nicht passieren oder zumindest noch nicht passieren. Würde gern mit etwas Positivem irgendwie dann verbleiben oder zumindest zurückschauen. Vielleicht kannst du uns irgendwie so einen, den emotionalsten Moment in euren Release- oder Tour-Prozess oder in der Vergangenheit irgendwie noch mitgeben, wo du sagst, das steht sinnbildlich für alles Gute. Vor allem werde vorher auch über diese Nicht-Ellbogen-Mentalität in UK geredet hast oder dieses Leute machen was, weil sie es fühlen. Vielleicht kannst du uns da noch etwas mitgeben als Motivationspumpe für alle, die sich jetzt Ziele setzen wollen und sagen, das ist es. No pressure natürlich.
Für mich ist es eigentlich immer, und das ist das Schöne, warum ich immer wieder diesen Beruf so schätze. Mir macht es einfach so unfassbar Spaß, mit Leuten gemeinsam Musik zu machen. Egal, ob das jetzt im Studio ist oder auf einer Bühne. Es ist vollkommen egal, wie groß die Bühne ist. Der Sinn hinter diesem Musikbusiness ist meiner Meinung nach, und das muss man sich immer wieder in den Kopf zurückholen, es geht ums Musikmachen. Und das ist genau das, wo Emotionen freien Fall haben können sogar. Und wenn du dann mit Leuten auf der Bühne stehst, die deine freien Zahn gleichzeitig und du an nichts anderes denkst, wie gerade diesen Akkord oder diese Akkordfolge oder diesen Groove oder keine Ahnung, diese Textzeile, die gerade massiv berührt, weil sie irgendwie in dein Leben gerade reinpasst, wurscht, ob man jetzt einen eigenen Song spielt oder ein Cover spielt. Das ist echt einfach das, warum ich mir immer wieder denke, ja, deswegen mache ich es. Das ist die Grund, die Mutter der Motivation. Und wie schon gesagt, das ist komplett wurscht, ob man jetzt zu zweit irgendwo einen kleinen Gig spielt vor 7 Leuten oder ein Wohnzimmerkonzert oder eine größere Show. Es ist fundamental, kommt es aufs Gleiche raus.
Sehr schöne Abschlussworte. Hast du dennoch irgendetwas, wo du sagst zum Thema Erfolg, Berühmtsein, Zielsetzung, Motivation? Gibt es irgendwas, was du vor allem aus eurer oder deiner Bandvergangenheit irgendwo noch platzieren oder unterstreichen willst oder worüber wir noch gar nicht geredet haben, wo du sagst, das muss jetzt unbedingt Platz finden?
Ja, und zwar das mühsame und unangenehme Thema Finanzen.
Ah, danke, ja. Voll gut.
Das haben wir eigentlich noch gar nicht besprochen und das ist was, wo wir uns von Anfang an natürlich Gedanken haben machen müssen, weil wir sind jetzt, also wenn ich von wir spreche, wieder von Tom und mir, also von den Anfängen, wir sind jetzt nicht aus reichem Hause, sondern haben uns das halt alles irgendwie selber finanziert. Und selber finanziert heißt nicht, wir haben das aus eigener Tasche finanziert, sondern wir haben uns den Arsch aufgerissen, Sponsoren und UnterstützerInnen zu finden. Und das war natürlich genauso ein weiter Weg, das sich aufzubauen, wie jetzt ein Song schreiben, das ein weiter Weg ist, bis man es wirklich hören kann, diesen Song. Und da möchte ich Bands, die gerade an dieser Schwelle stehen, ermutigen, geht's zu Leid, red's mit Leid, ob es jetzt Crowdfunding ist oder ob es jetzt befreundete Firmen quasi ansprechen und dort zu fragen, hey, wir haben da ein Kulturprojekt, das liegt uns massiv am Herzen, unser Ziel ist das und unser Ziel ist das. Dann gibt's echt viel Leute, die dich auf diesem Weg begleiten wollen. Weil wenn man dann was erreicht hat, wenn man dann das Ziel erreicht hat, dann ist es echt cool, auch für die Leute zu sagen, hey, denen habe ich geholfen, dorthin zu kommen. Und das haben wir von Anfang an in diesem Business das als einen sehr großen Teil mit hineingenommen, weil es einfach ohne Kohle halt nicht geht. Und genau, das ist ein unangenehmes, aber sehr wichtiges Thema und da darf ich auch noch anschließen, einfach nichts scheißen und die Leute fragen, weil was soll passieren, außer Anna ist das schlimmste Outcome, das quasi passieren kann.
Ich finde es sehr wertvoll, dass du das einmal platziert hast. Vor allem dieser Gedanke, du gehst da nicht um Geld betteln, sondern du gibst Leuten die Möglichkeit, Teil des Projektes und des Zieles und auch des Erfolgs zu sein. Weil die Leute, zu sagen, ich habe ein Album, ich brauche 400 Euro, bitte gib Geld, ist was anderes, wie sagen, hey, ich habe mir das vorgenommen und du kannst ein Teil davon zu sein. Und dann im Nachhinein zu sagen, dank dir haben wir das jetzt geschafft. Und die Person kann sagen, dank mir haben sie es geschafft. Es ist auch vom Emotionalen super. Aber das heißt, weil du am Anfang gesagt hast, ihr habt in London zum ersten Recording einen Finanzplan aufgestellt, bedeutet das, ihr habt in London dann schon Firmen gesucht oder habt ihr in London einfach so viel mehr gearbeitet, dass ihr das Geld reinkriegt habt?
Wir haben von London aus in Österreich befreundete Firmen quasi gefragt.
Ah, nur Ärger.
Genau. Und wir haben uns eigentlich diese Produktionen alle durch unterschiedliche UnterstützerInnen finanziert.
Kann man sich gleich mal als To-Do oder als Hausaufgabe mitnehmen, zu überlegen, welche Firmen aus dem Heimatgrätzl kenne ich noch. Ah, der Pepe Hans, der wollte ja eh noch irgendwas
absolut abschreiben. Genau so haben wir es gemacht.
Ja. Mir fällt keine Überleitung an, es tut mir wirklich leid. Ich würde dir zum Abschluss nochmal den Spot hinleuchten, dass du ganz ungeniert Werbung machen kannst für irgendetwas, was in der nächsten oder mittelfernen Zukunft stattfindet, wo du die Leute darauf hinweisen willst.
Wir veröffentlichen immer neue Musik. Also ich würde mich freuen, wenn es auf eure Lieblings-Streaming- oder Download-Plattformen geht und euch unsere Musik gönnt. Live zu hören in Wiener Neustadt sind wir am 17. September diesen Jahres, also 2026, im Stadttheater Wiener Neustadt. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr verbunden mit Wiener Neustadt. Ich bin da 4 Jahre ins Musikpark gegangen und habe damals während meiner Schulzeit West Side Story im alten Stadttheater gespielt. Deswegen ist das irgendwie so ein Zurückkehren. Genau, das wird sicher ein schönes Konzert. Das wird auch eine große Show mit alle Leute, die wir irgendwie auf der Bühne gehabt haben, so quasi. Genau, würde mich freuen, wenn es da vorbeischaut. Und sonst gibt es auf unserer Website alles, wo wir das, die nächsten Termine haben und so.
Ein Konzert ist schon eine gute Überleitung ins Gewinnspiel. Das Gewinnspiel gibt es wie immer auf Instagram, also schaut auf alle Fälle auf Instagram rein. Vielleicht magst du nur kurz droppen, was du uns als Gewinn mitgenommen hast.
Ich habe 2x2 Tickets für diese besagte Stadttheater-Show mitgebracht.
Also wer Luke Andrews bei der fetten Homecoming-Party begutachten will, dann auf alle Fälle mitmachen. Luke, auch für dich gibt es eine traditionelle Abschlussfrage. Wenn du den Backstage-Café-Podcast hören würdest und dir fällt eine Person ein, wo du sagst, ach, die muss unbedingt da Platz nehmen, die hat ein super tolles, spannendes Thema mit oder einfach super toll viel zum Erzählen, wen würdest du dir als Wunschgast wünschen?
Ich würde mir den Herrn Manuel Hollendonner wünschen. Das ist ein Schlagzeuger, der seit 2,5 Jahren ebenfalls nach London gezogen ist und dort mittlerweile das ABBA Voyage Musical spielt. Hat jetzt diese fette Show bekommen und es sind im ganzen Jahr, glaube ich, durchgehend halt diese fetten Arena-Shows. Und hat sie aus einem Pool von 250 Schlagzeuger, Schlagzeugerinnen, glaube ich, durchgekämpft. Und genau, hat sie ein Leben in London, ein erfolgreiches Leben in London jetzt aufgebaut und ist genauso wie wir damals jetzt auch am quasi nach wie vor nach Österreich pendeln. Und das war ein Schlagzeugschüler von mir, habe ich das schon gesagt, wurscht. Und genau, ich finde das sehr interessant, wie der diesen Schritt nach London gewagt hat. Das war jetzt eben dann nämlich 8 Jahre später und da hat sie echt viel da. Und das würde ich spannend finden, wie das quasi auch für Musiker, die jetzt Musikerinnen, die frisch starten und vielleicht noch keine Band haben, was es für Möglichkeiten gibt, hinauszuarbeiten.
Danke für den Tipp. Wir haben auf alle Fälle anrufen oder einen Mail nach UK schicken für ihn. Dann bleibt mir nur abschließend zum Sagen, danke. Danke, dass du da warst. Deine Insights, deine Gedanken, deine Erfahrungen und deine ganzen, alle eure Band persönlichen Dinge von der Tour und von damals platziert hast und den Leuten wertvolle Einblicke mitgenommen hast.
Danke für die Einladung.
Wir hören uns dann regulär wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge Backstage Café. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.